Ich war 16 Jahre alt, als ich das erste Mal das ausgesprochen habe: Beten nützt nichts. Damals habe ich eine Kindergruppe geleitet, so bin ich selbst zum Glauben gekommen. Und in dieser Kindergruppe war ein Mädchen, 9 Jahre alt, und dieses Mädchen erkrankte an Leukämie. Und wir haben gebetet für sie, nicht nur ich selbstverständlich, die Eltern, die Familie, die Freunde, unsere Gemeinde. Was haben wir gebetet? Und dann starb sie ganz schwer. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich nach der Beerdigung in den Wald gefahren bin und Gott angeschrien habe: Das nützt nichts, zu dir zu beten. So alles umsonst. Und darum konnte ich den Facebook-Eintrag, den ich vor einigen Tagen gelesen habe, unter der Einladung eines Friedensgebetes, den konnte ich gut verstehen. Eine Frau schrieb: Beten nützt nichts. Dieser Frage möchte ich kurz nachgehen und möchte euch erzählen von dem letzten Gebet, das Jesus selbst gehalten hat. Und daran kann man ganz vieles ablesen. Jesus hat das Gefühl, das sind die letzten Tage seines Lebens, er hat das Gefühl, irgendwann werden sie mich kriegen und dann werden sie mich töten. Sie, das sind die Verantwortlichen der Kultusgemeinde. Und er hatte mit ihnen viele Streitgespräche geführt, er hatte sie oft vor die Wand laufen lassen, würde man umgangssprachlich sagen. Einmal brachten sie eine Frau zu ihm und sagten: Nach unserem Gesetz, sie hat die Ehe gebrochen, nach unserem Gesetz muss sie jetzt gesteinigt werden. Und Jesus hatte damals geantwortet: Das ist auch richtig so, das müsst ihr auch tun, aber wer von euch ohne Sünde ist, der möge beginnen. Düpiert, vor Augen geführt, was sie da eigentlich gesagt haben. Jesus hat gestritten mit ihnen. Er ist mal in den Tempel gegangen und als er sah, dass im Tempel im Prinzip ein marktwirtschaftliches Institut daraus geworden war, da sagte er: Das Haus meines Vaters ist ein Bethaus und kein Kaufhaus. Und das haben sich natürlich die Verantwortlichen gemerkt. Und als er wahrnahm, selbst aus seinem engsten Freundeskreis ziehen sich jetzt einige zurück, nämlich Judas, der ihn dann auch verraten hat, da wird ihm klar gewesen sein: Es kann nicht mehr lange dauern, dann werden sie mich fassen und sie werden mich umbringen. Und am Abend geht er in einen Garten, alleine, er nimmt 3 Freunde mit, aber dann geht er alleine weiter und er wirft sich auf die Erde und fängt an zu beten. Und da kommt nicht das Gebet eines Heiligen: Ja, ich werde bald sterben, ich werde das für die Welt tun, für die Menschheit. Da kommt das Gebet eines Menschen, der tief verängstigt ist, der seinen Gott anfleht: Bitte nicht. Bitte lass diesen Kelch vor mir vorüberziehen. Dietrich Bonhoeffer, ein Mitkämpfer des kleinen Kreises im Juli 45, der schreibt in einem kleinen Gedicht an seine Frau 2000 oder an seine Verlobte und Familie 2000 Jahre später: Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern. Also der Kelch ist immer ein Symbol für das Leiden gewesen. Wir haben es also nicht mit einem Jesus zu tun, der wie ein Held stirbt, sondern der darum kämpft und diesen Satz immer wieder sagt: Wenn es irgendwie geht, dann lass dieses Leid, diesen Tod an mir vorüberziehen. Ich habe Angst vorm Sterben. Ich will das nicht. Und ich denke, viele von uns könnten diesen Satz mitsagen, mitsprechen. Lass es eine gute Diagnose werden. Hilf uns in dieser oder jenen Situation oder jetzt: Herr, bitte beende diesen Krieg, der nur Leid und Elend bringt. Ja, das Gebet Jesu ist das Gebet der Menschheit. Und da kann man einstimmen. Und vielleicht haben Sie das schon getan. Den Gott angefleht, angerufen, angeschrien, geklagt. Und das ist Glaube. Das erste des Gebetes meint: Wir haben einen Ort, an dem wir diese Klage diesen Schrei, diesen Ruf loswerden können. Es gibt nichts Schlimmeres, als es in sich zu behalten, zu verstummen, nichts mehr zu sagen. Ich kann mich gut erinnern, ich war junger Vikar, da habe ich einen Besuch gemacht bei einem alten Mann. Damals waren die meisten alten Männer Frontsoldaten gewesen, im Zweiten Weltkrieg. Und ich mache die Tür auf im Krankenhaus und stelle mich vor, ich bin der neue Vikar, möchte Sie gern besuchen. Da guckt er mich an und sagt zu mir, Sie kommen zu spät. Sie kommen zu spät. Ich werde als Gottloser sterben. Ich habe das nie wieder in einer so scharfen Klarheit gehört. Dem Mann konnte man nichts vormachen. Der war im Russlandfeldzug gewesen, der wusste, was sterben, was tot ist. Aber es gibt ein zu spät. Darüber wird ja wenig gesprochen. Es gibt im Leben Zeiten, da ist man empfänglich und es gibt Zeiten, da ist man nicht empfänglich für den Glauben. Und das, was Jesus macht, ist mir erstmal ein Vorbild. Ich darf meinem Gott klagen, anklagen, bitten und ich darf dieses laut tun. Und das Besondere ist ja, oft bin ich in solchen Situationen allein und einsam. Das ist das große Bild, das wir hier bekommen. Die Jünger, die schlafen, die Freunde von ihm, der engste Freundeskreis, den er mitgenommen hat und zu dem er gesagt hat, bitte, es geht mir so schlecht, könnt ihr nicht einen Moment mit mir wachen, für mich beten, für mich da sein. Da drehen die Jungs sich um und sagen, ja, das machen wir schon und schlafen dann ein. Also in der tiefsten Trauer, in der tiefsten Einsamkeit bist du oft ganz alleine. Und es ist eine Befreiung, seinem Gott das zu sagen. Und nun der zweite Gedanke, den ich noch mitgeben möchte, nämlich das Einwilligen. Der zweite Satz, den Jesus sagt, immer wieder, ist aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich selber möchte nicht sterben, aber ich stelle mich unter deinem Willen. Und dahinter steht der Gedanke des Einwilligens in eine Situation, die ich nicht verändern kann. Wir kennen das aus einem Sterbeprozess. Ein gutes Sterben geschieht dann, wenn der Sterbende einwilligt, wenn er alles, was ihn noch belastet hat, abgelegt hat. Und dann sagt man in Frieden sterben. Einwilligen in das Unvermeidliche. Und es geht nicht nur um Sterben heute, sondern es geht ja ums Leben. Und es meint genau dieses. Nur wenn du einwilligst in das Unvermeidliche, dann hast du eine Chance, weiterzuleben. Ein altes Bild, von dem man mal gesagt hat, Tod und Auferstehung. Ich kann mich gut erinnern, eine Frau, einer meiner ersten Besuche in einer Gemeinde, in der ich war, kommt an die Tür, ihr Kind wollte ich zum Konfirmandenunterricht einladen. Und das Erste, was sie mir sagte, war, mein Mann hat mich verlassen. Oh, habe ich gedacht, Mensch, also das muss ja ganz, ganz schlimm sein für sie. Jetzt so eine Situation zu haben, der Junge soll in den Konfirmandenunterricht gehen und der Mann hat sie verlassen. Und dann erzählte sie die Geschichte, ihr Mann hätte sie und die beiden Kinder stehen gelassen und wäre abgehauen, hätte eine neue und sie erzählte breit und lang. Und wenig später habe ich dann gehört, das Ganze ist schon 9 Jahre her. Das ist schon 9 Jahre her. Sie hat nie eingewilligt. Nie Ja gesagt zu der neuen Lebenssituation. Und immer wieder, wenn ich sie traf, erzählte sie dieselbe Geschichte wie eine Platte, die bespielt war. Und darum konnte sie auch kein neues Leben beginnen, sie konnte nicht Ausschau halten nach jemand Neues, sondern immer wieder erzählte sie, und mein Mann hat mich verlassen. Ganz ähnlich, ich kannte einen Piloten, dessen größte Leidenschaft war zu fliegen. Und eines Tages bekam er eine Diagnose, die ihm das Fliegen nicht mehr ermöglichte. Und es war für ihn unfassbar, nicht mehr fliegen zu können. Das, was er doch aus Leidenschaft und Freude jahrelang, jahrzehntelang gemacht hatte, jetzt durfte er nicht mehr fliegen. Und er ist daran zugrunde gegangen, weil er nicht einwilligen konnte in die neue Situation, im wahrsten Sinn des Wortes daran zugrunde gegangen. Also das, was Jesus macht mit dem zweiten Satz, der schwerste Satz, den man vielleicht überhaupt formulieren kann, ist der Satz, dein Wille geschehe. Ich willige ein, obwohl ich das nicht will, obwohl ich mir was ganz anderes gewünscht hätte, willige ich ein in das Unvermeidliche, wenn es so kommen muss. Und das schenkt eine Lebensveränderung, ein Freiwerden, ein Neuanfang. Und man merkt das in der Geschichte Jesu, wenig später, nach diesem, man kann sagen, Gebetskampf in dem Garten, wird er gefangen genommen. Und es passiert genau das, was er geahnt und befürchtet hatte. Man macht mit ihm mehr oder weniger kurzen Prozess, zunächst die jüdischen Verantwortlichen und dann Pontius Pilatus, der Prokurator der römischen Armee, und schon wenige Stunden später wird er gekreuzigt. Man kann aber an dieser Erzählung wahrnehmen, scheinbar hat diese Nacht von Gethsemane ihn verändert. Er redet nicht mehr, er ist wie gefasst auf das er zugeht. Das Gebet hat nichts genützt, aber es hat was gebracht. Es hat ihn verändert. Man kann sagen, Kreuz und Auferstehung sind in Gethsemane, in diesem Garten passiert und dann hinterher ist es eigentlich nur noch ausgeführt worden. Ja, das Gebet kann auch nichts nützen, aber es bringt etwas. Es verändert mich. Es verändert und kann mir neue Hoffnung, neue Zuversicht und auch ein neues Leben schenken. Das ist der tiefe Glaube und darum glaube ich, dass ein Gebet, egal wann und wie es gesprochen wird, immer etwas ist, das den Menschen etwas bringt, selbst wenn es nichts nützt. Amen.